Ja, hallo liebe Freunde der sagenhaften Podcast-Unterhaltung. Heute bei mir zu Gast ist Martin Zoller. Martin arbeitet als SEA, medialer Berater und Remote Viewer. Seine Karriere hat einen großen Schub bekommen, als er 1999 mit Hilfe seiner Fähigkeiten helfen konnte, ein abgestürztes Flugzeug aufzuspüren. Bis heute hat er 9 interessante Bücher geschrieben, darunter Titel wie Jenseits von Raum und Zeit, wie Sie Ihre übersinnlichen Fähigkeiten entdecken und in andere Dimensionen reisen, oder Das Handbuch der Intuition und übersinnliche Wahrnehmung. Neben seiner Tätigkeit als Buchautor hält Martin Zoller Vorträge und gibt Seminare. Heute ist er bei uns in der Sendung und wird uns einen kleinen Einblick in all die spannenden Dinge geben, mit denen er sich befasst. Weiterführende Informationen bzw. den Link zur Homepage von Martin Zoller findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und hey, wenn euch gefällt, was ihr hier heute hört, dann lasst uns bei YouTube einen Like oder einen netten Kommentar da. Ihr findet Sagenhaft und Sonderbar bei YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcast gibt. Mein Gast heute ist Martin Zoller, bekannt als Remote Viewer, medialer Berater und SEA. Ist die Reihenfolge dir eigentlich egal, wie du benannt wirst? Oder ist das wichtig, dass man dich vielleicht als SEA zuerst nennt?
Hallo lieber Daniel, schön bei dir zu sein. Danke für deine Einladung und natürlich auch ein herzliches Willkommen an die ganzen Zuschauer und Zuhörer. Gute Frage. Nee, ich denke, weißt du, das ist teilweise auch sehr stark miteinander verbunden. Also ein Remote Viewer arbeitet, gut, ein Remote Viewer arbeitet mit unterschiedlichen intuitiven Sinnen. Also du kannst ja, der Begriff Remote Viewing leitet auch ein bisschen irre, weil das heißt ja in die Ferne schauen. Aber du kannst ja Remote Viewing auch spüren und fühlen und empfinden. Also ich kenne auch sehr gute Remote Viewer, die sehen in diesem Sinne nicht wirklich, aber die hören, die wissen einfach von sich aus. Und ein Seher, das ist natürlich schon so, das bezieht sich schon eher auf das klassische Sehen. Das ist, den Begriff kennt man jetzt am meisten, wenn es auf darum geht, kollektive Analysen zu machen zu Ereignissen, die eintreten werden. Also, und medialer Berater, das denke ich, ist ein sehr neutraler Begriff, den benutze ich auch oft, speziell wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, denen vielleicht das Thema Remote Viewing noch ein bisschen weit weg ist, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben oder die denen der Begriff sehr ein bisschen auch zu wenig greifbar ist, dann sage ich zum Beispiel medialer Berater oder ein Begriff, den ich auch sehr gerne benutze, ist medialer Profiler oder intuitiver Profiler, weil den Begriff Profiler, damit können sehr viele was anfangen. Und das, was ich mache, ist tatsächlich in den, ich würde fast sagen, 80% der Fällen in meinen Sitzungen ist ein mediales Profiling, weil ich lese ja die Aura von den Menschen, dann schaue ich mir die Menschen an und analysiere diese anhand der Farben, Formen und Bilder in deren Aura. Also das ist auch noch ein vierten Begriff, den wir vielleicht noch hätten anhängen können.
Das klingt schon mal sehr, sehr spannend, das Ganze. Lass uns doch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Erzähl uns doch bitte, wann oder und wie du erkannt hast, dass bei dir ein bisschen was anders ist als bei den meisten Menschen.
Ja, weißt du, Daniel, wenn man ein Kind ist oder jung, kindlich, dann hinterfragt man ja vieles gar nicht. Also dann weißt du gar nicht, was normal wäre. Du nimmst dein Umfeld wahr, du nimmst deine Realität wahr, siehst etwas und hast das Gefühl, alle sehen das oder alle riechen das. Und erst später, wenn du in die Schule kommst, wenn du erzogen wirst und dann merkst du vielleicht, also das eine oder andere ist doch nicht so normal oder wieso sehen jetzt andere nicht unbedingt Farben, so wie ich das tue. Und somit ist diese Frage immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich weiß noch, dass ich, als ich ein Kind war, habe ich teilweise auch Farben um Menschen gesehen. Ich konnte Energien teilweise auch wahrnehmen oder spüren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dem keine Bedeutung zugemessen. Das war für mich einfach halt hier und war gar kein großes Thema. Als ich dann in die Schule kam, da ist das Ganze dann verschwunden. Und ich muss sagen, heute nachträglich muss ich sagen, Gott sei Dank, weil so hatte ich eine normale Kindheit und eine normale Jugend. Ich war in der Schule, ich war im Fußballverein, habe Tennis spielen gelernt, habe gefechtet, bin Bäume hoch und runter geklettert und bei den Pfadfindern gewesen. Also ganz normal halt, wie das so ist. Ich kenne auch Kinder, Jugendliche, die intensivst mit diesen Themen auseinandergesetzt sind und für die ist es teilweise extrem schwierig. Das tönt zwar, ist zwar hip und ist auch cool, wenn du so jugendlich bist oder so vorpubertär oder vielleicht mit 19, 11, 12, du kannst sagen, oh, ich sehe Auras und sehe Geister und so. Klar, das ist cool, aber ich sehe auch hinter die Fassaden dieser Menschen, ich sehe, was die alles erleben, wie schwierig es teilweise für die ist. Und deswegen sage ich nachträglich immer, ich bin eigentlich froh, dass das damals für mich kein Thema mehr war. Es ist dann wieder zurückgekommen, als ich die Schweiz verlassen hatte mit 20. Also ich bin mit 20 weg. Er wollte damals Film und Fotografie in Südamerika studieren, bin dann auch nach Quito, um Spanisch zu lernen. Es kam dann alles total anders, wie das so oft ist im Leben. Ich hatte dann plötzlich viel mehr Zeit, als ich mir das dachte. Und also da war jetzt nichts irgendwie. Also ich bin ja nicht im Knast gelandet oder so und hatte deswegen mehr Zeit, keine Angst. Ich hätte in Kuba studieren sollen, das war anfangs 90er Jahre, 1990, 91 ist die Mauer zusammengebrochen, Deutschland wurde vereint, Russland hat keine Subventionen mehr gegeben an seine ehemaligen Satellitenstaaten und damit war die Bildung in Kuba ziemlich am Boden. Und das war dann für mich ein ausschlaggebender Grund, nicht nach Kuba zu gehen. Dafür hatte ich eben mehr Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen, weil ich halt schon mal in Südamerika war und dann bin ich da rumgereist und hatte sehr viel Zeit zu meditieren und fremde Kulturen kennenzulernen. Und da bin ich dann plötzlich wieder an diesen Punkt gelangt, an dem ich Auras gesehen hatte, an dem ich Verstorbene sah. Und da war ich dann 21 oder 22 und erinnerte mich auch vage an ähnliche Wahrnehmungen in der Kindheit und spürte dann auch intuitiv, dass da was ist, dass es unbedingt zu erforschen gäbe in mir. Und wie das halt so ist, wenn man sich für diese parapsychologischen, feinstofflichen Themen interessiert, dann irgendwann früher oder später verschlägt sich nach Indien, so ein bisschen das Mekka der spirituellen Szene. Ich bin dann da auch fast ein Jahr in Indien gewesen, in verschiedenen Ashrams, in ein paar Klöstern im Norden und habe dort natürlich alles Mögliche an spannenden Menschen kennengelernt, die mich ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hatten, die dann auch sowas wie Lehrmeister für mich wurden. Und dank diesen habe ich dann diesen Weg gefunden, diesen Weg der Medialität, der Intuitionsschulung. Ich habe dann auch Verschiedenes ausprobiert und bin dann aber immer wieder dabei hängen geblieben, die Aura zu lesen. Das mache ich auch heute noch als Hauptfachgebiet, obwohl wir haben auch von Remote Viewing gesprochen. Bin dann von Indien wieder auf Südamerika zurück und da hat sich dann das Ganze entwickelt, weil das wurde dann auch zu meiner Berufung. Also ich hatte dann auch das Glück, dass ich in diesem Sinne nie wirklich arbeiten musste, einem Beruf nachgehen, weil nach der ersten Ausbildung, die zweite wäre das Fotografieren und Filmen gewesen, das hat sich dann nicht ergeben und dann habe ich eigentlich direkt den Weg meiner Berufung gefunden und so wurde meine Berufung eigentlich schon sehr jung zum Beruf und das war für mich natürlich schön und hat mir auch viele Möglichkeiten gegeben, dieses Talent oder diese Veranlagung über die ganzen Jahre weiterzuentwickeln.
Spannende Geschichte. Vielen Dank. Du hast es gerade gesagt, Talent hast du angesprochen. Meine Intuition sagt mir auch oft, tu dies nicht, tu das nicht. Aber das macht mich noch nicht zum Seher. Dennoch merke ich, dass mein Bauchgefühl sehr oft recht hat und mich schon das ein oder andere Mal vor, ja, größerem Schaden bewahrt hat. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Der Klassiker ist ja auch zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, jetzt klingelt gleich das Telefon oder jetzt klingelt es an der Haustür und dann passiert es wirklich, ne? Kann natürlich auch Zufall sein, aber viele sagen, das ist so eine Art Intuition. Ist das Ganze vielleicht ein Talent oder eine Funktion, die in jedem schlummert und auf der man vielleicht aufbauen kann, wenn man sie in sich entdeckt?
Gute Frage, Daniel. Also, diese Fallbeispiele, diese zwei von dir, man könnte sie als Zufall durchlassen, wenn es ein-, zweimal passiert. Aber wenn ich dich jetzt so frage, ad hoc, wie oft ist dir das passiert, wüsstest du es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es ist x-mal passiert. Eben.
Richtig.
Und wenn natürlich etwas x-mal passiert, dann ist es kein Zufall mehr, sondern dann ist es in der Tat Intuition. Und Intuition ist etwas, das wir alle in uns tragen. Also Intuition heißt ja auch unser sechster Sinn. Wir kennen die uns fünf vertrauten Sinne, Geschmacks-, Geruchssinn etc. Und dann gibt es noch diesen mystischen sechsten Sinn. In unseren Breitegraden ist es halt so ein bisschen das Problem, dass wir nicht viel über diesen lernen. Es wird nicht unterrichtet, man spricht zu Hause nicht wirklich darüber. Vielleicht die Oma oder eine Großtante, ja, die hat damals auch mit Verstorbenen gesprochen, die hat Tarotkarten gelesen, die Uroma oder irgendwas. Das hört man noch oft von Familien, gerade wenn man ein bisschen auf dem Land ist, ist das Ganze noch viel vertrauter als den Städtern. Und deswegen haben viele von uns in unserem Breitegraden dann auch ein bisschen Mühe damit oder Schwierigkeiten. Aber dann ist es natürlich wie mit der Kreativität zum Beispiel. Also jeder von uns ist kreativ. Oder auch mit der Sprachveranlagung. Jeder kann Sprachen lernen, aber nicht jeder hat dieselbe Veranlagung, die Sprachen zu lernen oder Instrumente zu spielen oder eben Auras und Chakras zu lesen. Also ja, jeder hat einen sechsten Sinn, genauso wie jeder Sprachen lernen kann oder Klavier oder Piano. Aber halt nicht jeder ist ein Mozart oder nicht jeder hat das sprachliche Talent dann, Interpret zu werden oder Dolmetscher, Simultanübersetzungen an der UNO zu machen oder fürs Außenministerium. Also dass du das kannst, musst du natürlich schon sehr gut sein. Oder nicht jeder hat das Talent, bei den Wiener Sängerknaben oder Berliner Sinfoniker, Berliner Sinfoniker zu spielen, ja. Genau. Ja, und dementsprechend ist es natürlich auch mit der Intuition. Jeder hat sie, aber nicht halt jeder hat das Talent, dass er diese Veranlagung jetzt zu seiner Berufung machen kann. Genauso wie nicht jeder die Veranlagung hat, Sprachen oder Mathematik oder Musik zur Berufung zu machen. Aber es geht ja auch nicht darum, dass jeder ein Seher oder jeder ein Musiker wird, sondern meines Erachtens geht es darum, dass jeder seine Talente findet, egal was diese nun sind, und mit diesen arbeitet, weil schlussendlich sind wir ja hier inkarniert geboren, um mit unserer Veranlagung eine Dienstleistung der Menschheit zu geben, also unserer Gesellschaft besser gesagt. Und eben in welche Sparte das nun ist, das ist unabhängig. Wichtig ist, dass einfach jeder das macht, was er spürt, sind seine oder ihre Talente oder Veranlagung.
Sehr interessant. Reinkarnation hast du gerade angesprochen, das ist auch so ein Thema, bei dem ich mich so ein bisschen schwer tue, kann mich damit nicht so wirklich anfreunden. Viele glauben daran, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es ja auch nicht. Viele sagen, ich bin schon oft inkarniert. Wer weiß. Hat das direkt mit deinem Talent, mit deiner Begabung zu tun, das Thema Inkarnation, Reinkarnation?
Nee, nicht wirklich. Also es kann, aber es hat nicht direkt damit zu tun. Du kannst medial Leute lesen, du kannst Aura sehen, du kannst Prophezeiungen machen, ohne dass du jetzt zum Beispiel dich mit vergangenen Leben auseinandersetzen musst. Also Reinkarnation ist ja in die Vergangenheit zu gehen, um vergangene Leben zu lesen, zu analysieren, zu erkennen. Und das kannst du in deine Arbeit, in dein Lesen integrieren oder auch nicht. Also meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit vergangene Leben gibt. Also mein Stiefvater, er war auf der einen Seite Ingenieur, auf der anderen Seite hat er auch Rückführungen gemacht mit Menschen, und ich hatte da das Glück, mit ihm eine Rückführung zu machen, bin in mein letztes vergangenes Leben, habe dort sehr viele Informationen gespürt, geholt, die mir dann für die Gegenwart wichtig waren und sehr viel halfen. Aber ich denke, es ist keine Notwendigkeit. Das ist genauso wenig Notwendigkeit, wie jetzt zum Beispiel vegan oder vegetarisch zu essen, um irgendwie an sich zu arbeiten oder seine Intuition zu schulen. Also deiner Intuition oder deinem höheren Wesen ist es egal oder spielt es keine Rolle, ob du jetzt dich mit vergangenen Leben auseinandersetzt oder nicht. Du kannst auch rein explizit nur nach vorne gucken, sei es mit der Zukunft arbeiten und der Gegenwart, und dir sagen, die Vergangenheit, die brauche ich nicht, die interessiert mich nicht, damit setze ich mich nicht auseinander. Und dann kommst du aber genauso gut und genauso weit in deinem Leben wie einer, der die ganze Zeit versucht, irgendwelche Informationen aus vergangenen Leben zu holen.
Mhm. Das heißt, kannst du also personenspezifische Aussagen treffen? Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt, ich möchte deine Dienste in Anspruch nehmen und sage, hey, guck mal bei mir nach, was früher bei mir los war, kannst du da Aussagen dahingehend treffen, ja?
Also ich lese ja die Aura von Menschen und die Aura ist eine Fotografie der Seele. Die Aura besteht aus Farben, Formen und Bilder. Bilder, die sich teilweise bewegen, so in Filmchen und, oder die statisch sind wie eine Fotografie. Und dann kann es tatsächlich sein, dass manchmal, nicht immer, aber manchmal tauchen dann in Bilder in der Aura auf, die Hinweise, Rückschlüsse auf ein vergangenes Leben geben. Muss nicht. Kommt auch nicht immer vor, aber kann sein.
Ganz spannend. Normalerweise kommen wir immer erst zum Ende hin, auf die Bücher zu sprechen. Ich finde das hier aber einführend ganz spannend. Zu deinem Buch Jenseits von Raum und Zeit kann man lesen: Martin Zoller ist ein Reisender zwischen den Welten. Mühelos wechselt er zwischen unserer Alltagsebene und anderen Dimensionen. Im Hologramm des Universums geht er hinter Raum und Zeit, um so Informationen für Prophezeiungen zu erlangen oder Kontakte zu Wesen in anderen Dimensionen herzustellen. Das klingt mega spannend, Martin. Kannst du das alles vielleicht ein bisschen genauer und vielleicht für jeden verständlicher ausführen, wie das vor sich geht?
Genau, also ich habe ja 9 Bücher geschrieben zu verschiedenen Themen, die Parapsychologie betreffen, Intuitionsschulung, wie zum Beispiel eben auch Remote Viewing, Aura lesen, Channeling etc. Also in diesem Buch, von dem du jetzt hier den Inhalt vorgelesen hast, geht es darum, dass ich den Menschen aufzeige, dass wir nicht nur in dieser dritten Dimension leben und uns bewegen, sondern eben, dass wir eigentlich auch mit unserem höheren Selbst durch Raum und Zeit gehen können. Also wenn ich zum Beispiel, das ist schon 2, 3 Mal den Begriff Seher benutzen, dein Seher arbeitet mit Prophezeiungen. Und Prophezeiungen bedeutet ja oder sind Informationen, die man aus der Zukunft in die Gegenwart holt. Und das ist zum Beispiel eine Reise hinter Raum und Zeit, weil ich tauche in die feinstofflichen Welten des Universums ein, mache eine sogenannte Zeitreise, fast könnte man sagen, in unsere Zukunft, hole von dort Informationen zurück und teile die dann mit den Menschen, die hier sind. Zeit und dann die raumverschobene Realitätsreisen. Das ist zum Beispiel, wenn ich in Welten eintauche, in denen Verstorbene sind, unsere Ahnen oder eben Geistführer, Schutzengel. Das sind alles Wesen, die existieren, egal ob man sich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder nicht. Und in diesem Buch, in meinen Büchern, gebe ich übrigens auch immer Übungen wieder. Für mich ist es wichtig, dass der Leser meiner Bücher nicht nur irgendwie jetzt schöne, spannende Geschichten liest, sondern dass er auch die Möglichkeit hat, selber auszuprobieren, was er liest. Und deswegen sind eigentlich in den meisten meiner Bücher Übungen zu den Themen, um die es geht.
Du hast, beziehungsweise du und du nicht, du hast, doch, du hast mit dem Dieter Röskens ein kurzes Vorgespräch geführt. Dieter Röskens, guter Freund von mir. Ich mag ihn sehr. Aber Dieter Röskens ist sehr mit dem Thema Telepathie verbandelt. Spielt denn Telepathie bei dir auch irgendwie mit rein?
Ja, und da kommen wir wieder auf die 2 Fallbeispiele von dir zurück, dass du zu Hause sitzt, du denkst an jemand und dann ruft dich diese Person an. Das ist eine Form der Telepathie, weil du kannst dir das so vorstellen, wenn du zu Hause sitzt und du denkst an jemanden und möchtest diesen jemanden anrufen, zum Beispiel irgendein Bekannter, den Klaus, und du möchtest den Klaus anrufen, weil du ihn fragen möchtest, ob er morgen Abend mit dir ins Kino will. So in dem Moment, in dem du an den Klaus denkst, sendest du bewusst oder unbewusst Informationswellen aus von deinem höheren Selbst Richtung Klaus. Also die Gedanken, die bewegen sich ja auch. Also sobald du an jemanden denkst, verbindest du dich intuitiv mit dieser Person. Und wenn diese Person nun sehr sensitiv und offen ist, empfängt er oder sie diese Gedanken von dir. In diesem Falle würde jetzt der Klaus deine Gedanken aufnehmen, weil du an ihn denkst, weil du ihn anrufen möchtest, um ins Kino zu gehen. Und in diesem Moment denkt er an dich. Und das ist Telepathie. Eine Form der Telepathie spielt bei mir natürlich auch eine Rolle, weil wenn ich jetzt wenn ich Menschen, ich habe vorhin den Begriff mediale Persönlichkeitsanalysen gemacht. Also wenn ich jetzt medial intuitiv jemanden lese, eine Persönlichkeitsanalysen mache von einer Person, die weit, weit weg ist, ist auch eine Form des Remote Viewings. Dann ist es auch eine Art der Telepathie, weil ich zapfe mich mit der Person an, um die es geht. Ich verbinde mich mit ihr, könnte man fast sagen, telepathisch, intuitiv und bekomme so Informationen über die Person. Also das ist eine Form der Telepathie und ich unterscheide zwischen bewusster und unbewusster Telepathie. Also die unbewusste Telepathie ist eben, wenn du den Klaus anrufen möchtest und du in diesem Moment an ihn denkst und er diese Gedanken empfängt, dann ist das mehr oder weniger unbewusst passiert. Bewusste Telepathie oder Gedankenübertragung wäre jetzt, wenn du dir sagst, so und jetzt möchte ich, dass der Klaus mit mir Kontakt aufnimmt. Oder jetzt möchte ich ganz bewusst schauen, wie geht es dem Klaus? Was macht er jetzt gerade? Und dich mit ihm verbindest, um zu sehen, ob du gute Schwingungen bekommst, ob du gute Gefühle, gute Gedanken, intuitive Gedanken bekommst. Dann ist das eine bewusste Telepathie. Und das kann man natürlich auch schulen. Also Telepathie ist jetzt nicht nur das Übertragen von Informationen im Sinne von Gedanken, sondern du kannst natürlich auch Bilder intuitiv telepathisch übertragen. Also wenn jemand irgendwo sitzt und du verbindest dich mit diesem jemand und du hast plötzlich Bilder, wie es um die Person aussieht, dann ist das auch eine Art der telepathischen Bilderübertragung, würde man jetzt im Fachbereich Remote Viewing nennen. Also du siehst, alles ist sehr stark miteinander verknüpft und trotzdem sind es auch stark eigene Techniken, die man aber miteinander verbinden kann. Also ich bin jetzt kein Computerprogrammierer, aber ich denke, das könnte hier ein bisschen ähnlich sein mit verschiedenen Computersprachen oder Programmen, die man jedes einzeln nutzen kann und trotzdem sind sie auch so ein bisschen miteinander verknüpft oder verbunden. Oder vielleicht bei den Sprachen mit den verschiedenen Zeitformeln. Jede Zeitformel für sich alleine hat ihre Bedeutung und zusammen, aber entstehen Sätze und kann man so dann verschiedene Zeitfenster, Abläufe kommunizieren. Und dasselbe ist es auch mit diesen intuitiven Techniken. Also die sind auch einzeln existent, aber dann können sie auch zusammengeführt werden und unterstützen sich sehr gut.
Wie nutzt du denn deine Begabung für dich selbst? Ich meine, du hast jetzt natürlich glücklicherweise deine Chance genutzt und hast auch ein Business draus gemacht aus deiner Begabung und bietest deine Dienste an. Das finde ich sehr gut. Das sollte jeder tun, der was kann. Herausfinden, was er kann und dann was draus machen. Das finde ich immer gut. Wie nutzt du das für dich so im Alltag auch? Also, oder schaltest du dann auch, wenn du das nicht irgendwie für jemanden gerade einen Auftrag irgendwie ausführst, schaltest du da ganz ab und machst ganz, ganz andere Dinge, gehst angeln oder was weiß ich, oder tust du das für dich im Alltag auch nutzen?
Beides. Also es gibt Momente, da nutze ich es ganz klar und dann gibt es Momente, da schalte ich bewusst ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es passiert mir sehr oft, dass ich mitten in der Nacht aufwache und dann spüre ich einfach, da kommt was, da ist irgendeine intuitive Eingebung. Manchmal tauchen dann Bilder auf über Kunden, mit denen ich arbeite, dann kann ich das in eine Sitzung integrieren. Manchmal tauchen auch Informationen über mich auf, Gefühle über mich, dass ich ganz klar sehe, so jetzt musst du das und das machen, jetzt solltest du da und da hingehen. Es passiert mir manchmal, dass ich zu Hause sitze, ein Buch lese und dann plötzlich diesen ganz starken intuitiven Drang habe, nach draußen zu gehen. Und ohne zu wissen, warum, gehe ich dann nach draußen, gehe in die Stadt oder spaziere durch die Straße. Da begegnet mir jemand, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und er oder sie kommuniziert mir dann etwas, was für mich gerade wichtig ist zu erfahren oder zu wissen. Und ich mache das manchmal auch bewusst, zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, eben auch konkrete Entscheidungen zu fällen, ein Projekt anzunehmen oder nicht. Und wenn ich dann, normalerweise nehme ich die schon auch an, aber es gibt auch Aufgaben, bei denen ich dann wirklich ein schlechtes Gefühl habe, keine gute, ja, intuitiven Eingebungen und dann lasse ich die aber auch. Also ich vertraue da dann natürlich auch drauf. Und dann gibt es aber auch Momente, in denen ich bewusst abschalte, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und einfach mal einen Abend frei nehme, dann schaue ich halt Fernsehen, dann gehe ich spazieren, dann gehen wir mit meiner Freundin irgendwo gut essen und dann schalte ich das auch ab. Und dann schalte ich manchmal auch bewusst ab. Also auch wenn dann plötzlich etwas fängt an einzufließen, dann sage ich mir, nee, jetzt ist nicht der Moment dafür. Und ich vertraue dann halt auch darauf, wenn es wirklich was Wichtiges ist, dann kommt es auch in 2 Stunden.
Das ist interessant. Ja, das ist sehr interessant. Wie beim Telefon, da schalte ich auch ab, wenn ich keinen Bock habe.
Genau,
Wenn es was
ähnlich, das
Wichtiges
ist ein
ist,
guter
ja.
Vergleich.
Wenn es wichtig ist, wird er sich wieder melden, denke ich mir. Oder sie.
Genau.
Ist es, okay, ich möchte gar nicht so sehr in die politische Schiene jetzt abrutschen, Könnte man natürlich jetzt tun und du hast auch viel, du beschäftigst dich viel damit, das weiß ich, das habe ich gesehen. Aber man kommt nicht drum herum, mal drüber zu quatschen. Ist es denn jetzt in diesen, ja, teilweise schwierigen Zeiten, nenne ich es mal, ohne jetzt großartig auf verschiedene Dinge einzugehen, es sind jetzt in der letzten Zeit krasse Dinge passiert auf der Welt, in den verschiedensten Ecken. Macht sich denn deine Begabung in Zeiten wie diesen mehr bemerkbar als sonst? Spürt man das, dass da viel in der Luft liegt? Also spürst du das auch intensiver jetzt?
Ja, wobei es ist natürlich so, ich lebe schon seit Ende 90er Jahren in Regionen, die immer von Krisen und Unruhen heimgesucht wurden. Ich mache viele politische Beratungen, wie du gesagt hast. Ich habe in Südamerika mit Regierung gearbeitet. Ich war auch in Staatsstreiche involviert. Ich war 2011 und 12 war ich in Afghanistan und im Irak während dem Krieg. Ich war in Syrien, im Iran, Libanon, Israel. Also mein Fachgebiet in diesem Sinne ist eigentlich Politik in schwierigen Situationen. Und so gesehen bin ich es mir eigentlich gewohnt, dass schwierige Situationen oder schwierige Situationen zu analysieren. Was neu ist auch für mich, dass das jetzt in Europa zur Geltung kommt. Also bis 2015 haben mich die Leute oft gefragt, Martin, wieso kommst du nicht wieder mehr nach Europa? Wieso machst du nicht mehr mit Europa? Und habe ich gesagt, was soll ich in Europa? Da ist alles so stabil. Ich bin auf Konflikte, auf Unruheherde spezialisiert, da verhungere ich in Europa, da wird es mir langweilig. Und ab 2015, wir erinnern uns mit den unkontrollierten Migrationsströmungen, den Anschlägen etc., seitdem ist in Europa extrem viel los. Und entwickelt sich sehr viel und wir reiten ja wirklich von einer Krise zur anderen. Und das ist natürlich auch jetzt von meiner Arbeit her sehr intensiv und auch, ich kann da sehr viel machen, ich kann den Menschen sehr viel helfen. Und es ist sicher auch das mitunter der Grund, wieso ich in den letzten Jahren wieder mehr in Europa Fuß gefasst habe mit meiner Arbeit, auch zeitlich hier 5 Wochen oder Monate verbringe. Weil es sehr viel für mich zu machen gibt, eben gerade wie du sagst, in solchen schwierigen Zeiten.
Wie, wenn du jetzt so eine Voraussage triffst, wie variabel ist denn so eine Voraussage und ist das, was du siehst, beeinflussbar oder muss das so eintreffen?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, Daniel. Und das hängt natürlich vom Umstand und den Personen, die involviert sind, ab. Also, wenn ich jetzt dich lese und ich sehe und du fragst mich nach deiner Arbeit und ich sage, schau mal, Daniel, das geht in eine extrem schwierige Situation. Ich sehe, das wird nur schwierig, das wird nur kompliziert. Das zieh dich ein wenig zurück und lass das Unwetter an dir vorbeiziehen. Dann kannst du mich fragen, ja gut, und wieso sind dann die Schwierigkeiten? Und dann können wir da dich analysieren und dann sehen wir, aha, Konflikte mit deinem Chef. Und dann könntest du dir sagen, ach so, gut, in diesem Falle, wenn ich das doch weiß, dann gehe ich auf meinen Chef zu und spreche mit ihm, weil ich weiß, ich halte meine Probleme zu lange zurück und irgendwann explodiert es. So, also bei Einzelaussagen gibt es die Möglichkeit, mit Vorhersagen oder Prophezeiungen zu arbeiten und auch zu beeinflussen. Also wenn du weißt, dass irgendeine Gefahr herrscht oder ein Schwachpunkt ist, dann arbeitest du daran, das zu verbessern. Dasselbe mit einer Partnerschaft, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Ehe analysiere oder zwei Geschäftspartner und wir sehen größere Probleme auftauchen und beide Partner, egal ob beruflich oder privat, sind offen an diesen Problemen zu arbeiten, dann kann man sie verändern. Etwas schwieriger ist es jetzt, wenn du als kleines Rädchen in einem großen Unternehmen bist. Also wenn du jetzt in einem multinationalen Konzern arbeitest und wir sehen, dass der Konzern finanziell enorm Schwierigkeiten hat und dass diese Schwierigkeiten die nächsten 2 Jahre noch viel größer werden würden, dann fragst du mich jetzt, oh okay, als Daniel, was kann ich machen? Dann müsste man wahrscheinlich sagen, du, das ist ein Milliardenunternehmen, börsendotiert, also was willst du als Einzelperson machen? Dann könntest du höchstens für dich entscheiden, wie du mit dieser Information umgehst, dass du dann sagst, okay, wenn das eh nur schwieriger wird, dann gehe ich lieber. Oder du sagst, ja gut, dass ich weiß, dass es noch schwieriger wird, dann ja, ziehe ich mich warm an und versuche da jetzt, dass diese Krise so gut wie möglich durchzubringen. Es kommt auf die Situation und auf die Umstände darauf an, ob man beeinflussen kann, wie man beeinflussen kann und was man mit diesen Beeinflussungen erreichen kann. Manchmal, zum Beispiel, du hast von politischen Analysen gesprochen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine politische Lage eines Landes analysiere und wir sehen, größere Unruheherde entstehen, wie ich es zum Beispiel während, vor und während dem arabischen Frühling immer wieder analysierte oder jetzt auch, ich hatte und ich habe darüber auch viele Videos gemacht. Ich hatte den Ukraine-Krieg vorhergesehen. Ich hatte bereits, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, gesagt, dass der nächste Brandherd wird im Balkan sein. Wir hatten die letzten Wochen größere Probleme mit Toten zwischen Kosovo und Serbien. Ich auch seit 2 Jahren spreche ich von einem neuen großen Krieg im Mittleren Osten. Den haben wir jetzt auch. Ich habe immer von einem neuen großen Konflikt im östlichen Mittelmeer gesprochen. Und zwar nicht jetzt so der durchschnittliche Konflikt Israel-Palästina, wie wir es bis jetzt immerhin hatten, sondern von wirklich was Großem, und das haben wir jetzt seit Samstag. Also das sind jetzt Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Aber was man dann als Individuum machen kann, dass man für sich entscheidet, gut, ich weiß, dass da was kommt, was bedeutet das für mich? Bleibe ich oder gehe ich? Versuche ich das Beste daraus zu machen? Und das ist für mich auch eine sehr, sehr wichtige Anregung, wieso ich solche Arbeiten mache. Weil ich sehe, wie es auch sehr vielen Leuten Stärke und Trost, gerade in schwierigen Momenten gibt, zu sehen, zu wissen, da kommt was und dann bereite ich mich vor. Und manchmal halt auch, wenn man sieht, dass was Schwieriges kommt und dann mache ich eine Analyse und dann sehen wir, dass das Ganze nicht halb so schlimm ist, wie man befürchtet. Und dann sagt man sich halt, okay, das Problem ist jetzt hier, der Zoller hat gesehen, dass das schon nicht so schlimm wird, darauf vertraue ich jetzt und wart ab, bis der Sturm sich gelegt hat. Und da kann man natürlich dann ganz vielen Menschen Hoffnung geben, gerade in schwierigen, in stürmischen Zeiten.
Sehr interessant. Stichwort Gefahr. Du hast das Wort Gefahr genannt. Das bringt mich zur Frage, bringt das Ganze, deine Begabung auch Gefahren mit sich? Vielleicht für die Psyche oder auch körperlich vielleicht, wie auch immer. Bringt es denn Gefahren mit sich, das Ganze?
Ja, also ich hatte natürlich teilweise hatte ich schon sehr, sehr, sehr spektakuläre Situationen hinter mich gebracht mit Verfolgungen in Südamerika. Ich war im Todesdreieck im Irak unterwegs mit Söldnern. Also ja, es gab schon die eine oder andere Situation, die sehr prekär war und die für Leib und Seele sehr gefährlich war. Und es gibt andere, die waren sehr, sehr emotional sehr schwierig und ich versuche aber auch bewusst, mir genug Zeit und Raum zu geben, um immer wieder zu erkennen, wo mögliche Gefahren sind. Und eben wenn ich intuitiv ein rotes Lämpchen bekomme, sehe, dann sage ich mir, aha, stopp, nicht weitergehen und jetzt wirklich aufpassen und vorsichtig sein. Also ich achte natürlich schon auch auf intuitive Zeichen und genauso wie ich anderen Leuten Warnungen geben kann, wenn ich solche Warnungen auch für mich empfange, dann achte ich natürlich darauf und versuche zu sehen, zu spüren, zu sehen, was ich machen kann, um größere Probleme zu umgehen.
Spannend. Hast du denn scharfe Kritiker? Ich denke, jemand wie du, der Dinge tut wie du, Voraussagungen trifft, der wird oft kritisiert, vielleicht auch massiv. Gibt es denn da jemanden oder mehrere Leute, die dich da wirklich scharf kritisieren?
Da gibt es viele, aber das beeinträchtigt mich nicht wirklich, weil meine Kunden kommen ja nicht zu mir, um mich zu kritisieren, sondern die Kunden, mit denen ich arbeite, die sind offen für solche Informationen, die wissen, dass es funktioniert und die haben schon Erfahrungen gemacht, so. Und wenn du natürlich etwas veröffentlichst, egal ob jetzt in Zeitungen oder im Fernsehen oder auf Videos, YouTube, so wie ich, wenn du das natürlich machst, klar, dann gibt es immer wieder solche, die das sehen und die dich dann natürlich auch kritisieren und die dann oft schon ziemlich unter der Gürtellinie ihre Kommentare in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Aber so ist es halt, ich meine. Aber normalerweise nicht, weil das Feld, in dem ich mich umgebe, das sind Menschen, die sind offen dafür und meine Kunden, ich gehe auf keinen zu. Ich klingel ja nicht an der Türe, wie Zeugen Jehovas zum Beispiel. Und versuche jemandem meine Dienstleistungen, mein Wissen oder meine Erfahrungen aufzudrücken, sondern ich sitze zu Hause oder bin unterwegs und erhalte E-Mails von Leuten, die etwas wollen, die einen den Weg zu mir suchen. Und das sind dann nicht die, die mich kritisieren.
Ist denn das Thema, ich finde das immer ganz interessant, darüber zu sprechen, nämlich deswegen frage ich das, ist das Thema freier Wille irgendwie interessant für dich? Ist der Wille frei oder muss man ihn befreien? Inwiefern spielt das dann bei den Sachen, die du tust, mit rein?
Also ja, ich bin definitiv überzeugt, dass wir einen freien Willen haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben wieder, kommen wir wieder auf das Thema Vorhersage zurück. Und wir sehen, dass jemand einen Weg also als bildlich ausgesprochen, dass jemand einen Weg entlang spaziert und wir sehen auf diesem Wege Felsbrocken, die den Weg blockieren. So, jetzt wissen wir, dass da Hindernisse sind und der freie Wille wäre jetzt zu entscheiden, gehe ich den Weg trotzdem oder umgehe ich die Steine oder bleibe ich stehen oder gehe ich wieder zurück oder gehe ich da voll drauf los und krapsle hoch oder spreng die Steine auf die Seite. Das wäre dann der freie Wille. Ich vergleiche solche mediale Vorhersagen oder Prophezeiungen oder auch mediale Analysen gerne mit Wettervorhersagen. Also wenn ich jetzt mit jemandem arbeite und eigentlich eine Vorhersage mache, dann ist es genauso, wie wenn du im Fernsehen oder im Internet guckst, wie das Wetter wäre und du siehst, morgen und übermorgen ist Regen angesagt. So, das ist jetzt zu 99% wird das passieren. Wie stark der Regen ist, das sei dahingestellt. Das sieht man dann. Vielleicht regnet es nur ganz wenig, aber der Himmel ist immer bewölkt. Also ist das jetzt nicht unbedingt das Wetter, um ins öffentliche Freibad zu gehen, sondern ist ein freier Wille zu sagen, okay, morgen, übermorgen mit 90%iger Sicherheit regnet es. Also gehe ich sicher nicht ins Freibad. Was mache ich? Ich gehe ins Thermalbad, ich gehe in die Sauna. Ich bleibe zu Hause oder ich gehe wandern, ziehe mir aber gute Kleider an, damit es mich nicht betrifft, wenn ich jetzt ein bisschen nass werde. Das wäre der freie Wille. Wie gehst du mit Situationen um, die auf dich zukommen? Das fängt schon bei einer dein freier Wille fängt schon bei einer emotionalen Empfindung an. Also wenn du diesen Film guckst und du findest den Film total scheiße, dann ist dein freier Wille, das Beste daraus zu machen und dir zu sagen, okay, jetzt sitze ich hier mit meiner Freundin eh, sie will den Film unbedingt gucken, jetzt schaue ich ihn mit mir an und mache halt das Beste draus und bin ein bisschen zärtlich zu ihr und wir haben Spaß und wir umarmen uns und wir genießen die Zeit zusammen. Oder du fängst an rum zu rüffeln und findest aber Scheiße und so und scheißt sie zusammen, weil nur wegen dir sitze ich hier und ohne dir könnte ich mit meinen Jungs Fußball schauen und so. Oder du stehst auf und sagst gar nicht und machst auf beleidigte Leberwurst und knallst die Tür hinter dir zu. Also das wäre so nach meiner Lebenserfahrung der freie Wille.
Ich denke auch, dass es so ähnlich sein könnte. Ja, es gibt viele, die sagen, alles ist vorher schon festgelegt. Ich denke nicht. Aber wenn es so wäre, dann würden gewisse Dinge ja gar keinen Sinn mehr machen. Zum Beispiel Neid oder Gier oder sich über Menschen ärgern, würde gar keinen Sinn machen. Denn wenn es so wäre und man wüsste es, dann dürfte man nicht auf den böse sein, der einem gerade irgendetwas Böses antut, sondern auf den, der das Skript geschrieben hat. Ne? Es wird gar keinen Sinn machen, irgendjemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben, dein Nachbar, der gerade irgendwie die Hundekacke in den Garten wirft oder so, weil es ist ja alles schon vorprogrammiert. Auf wen bist du dann böse, ne? Auf den eigentlich dann nicht, ne? Ja, freier Wille ist so ein Thema für sich, ja.
Echt, also für meiner Empfindung nach ist das, was jetzt du gesagt hast, teilweise auch so ein bisschen Verantwortung abgeben.
Ja.
Also nicht Eigenverantwortung für das Leben zu übernehmen. Also Erschaffer zu sein, Kreierer zu sein, in Handlung zu gehen, all das setzt freien Willen voraus. Und wenn du sagst, es ist eh alles vorbestimmt, vorgegeben, dann ist das auch so ein bisschen, man macht sich ein bisschen einfach für.
Ich denke auch, dass der freie Wille da ist. Das kann man auch daran ablesen, dass die Beispiele, die du genannt hast, dass du das immer verschieden halt auch handhabst, dass du dieselbe Situation mehrfach erlebst, aber immer anders handhabst, ne? Bist ja nicht, jedes tust du nicht immer dasselbe. Der Film ist scheiße, einmal schaltest du ihn aus, einmal guckst du ihn dir halt an, weil du zu faul bist, die Fernbedienung irgendwie zu holen. Und das ist für mich eben, ja, Beweis ist es vielleicht auch nicht, werden jetzt viele sagen, aber das leite ich eben daraus ab, aus der ganzen Geschichte, ne? Also, das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Zum Thema Prophezeiungen nochmal. Ich weiß, du hast, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du dich auch schon mit Robert Fleischer unterhalten. Ihr seid euch bekannt, wenn ich.
Wir kennen uns sehr gut. Wir haben schon sehr, sehr viel zusammen gemacht mit dem Robert. Ich respektiere ihn sehr. Er ist sehr, sehr gut mit dem, was er macht. Und ich habe mir deine Podcasts angeguckt und was du so machst, als ihr auf mich zugekommen seid. Und da habe ich natürlich gesehen, dass ihr mehr, also ich habe sogar zwei, drei Podcasts hast du mit dem Robert.
Ja. Wenn du ihn gut kennst, dann weißt du ja auch, dass Robert ein Verfechter, genau wie ich, ein großer Verfechter der UFO-Thematik ist. Wir sind da sehr leidenschaftlich, er vor allem. Und ja, um die Brücke zu den Prophezeiungen zu schlagen, ist es denn möglich, Prophezeiungen zu speziellen Themen, wie zum Beispiel im UFO-Thema, zu bekommen? Kannst du Prophezeiungen zu diesem Thema machen? was da passiert. Es ist ja gerade im Raum, dass dieser David Grush mit diesen ganzen Sachen da um die Ecke kam und sagt, hier, die Regierungen der Welt, die haben dies und die haben das und wir wissen viel mehr. Aber irgendwie kommt nichts Genaues rüber. Ist es möglich, in dahingehend Prophezeiungen zu treffen?
Hypothetisch bestimmt. Ich habe mich jetzt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich könnte das so nicht sagen, aber ich muss natürlich auch einbringen. Ich glaube nicht nur an Außerirdische. Ich bin überzeugt, dass sie existieren. Ich hatte selber auch schon Begegnungen mit Wesen aus anderen Welten. Ich hatte auch schon UFOs gesehen. Auch nicht nur ich alleine, sondern mit anderen Menschen. Ich habe übrigens in meinen Büchern auch im Krieg über Außerirdische gesprochen. Ich war in Südamerika auch an mehreren solchen Kongressen. Also für mich ist das keine Frage, dass sie existieren. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Jahren weniger mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber theoretisch, wenn man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt, und wir hatten ja auch kurz Remote Viewing angesprochen. Also es gibt da ja ganz, ganz spannende Remote Viewing Analysen zu Außerirdischen, zu Technologien von Außerirdischen. Also ja, ich bin überzeugt, dass es die gibt.
Sehr spannend, sehr spannend. Bevor wir zum Schluss kommen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr, du hast vorhin angesprochen, dass du in Indien warst. Ich würde gerne ein bisschen mehr über deine Zeit in Indien erfahren, wenn du nichts dagegen hast. Das finde ich ganz interessant. Du hast gesagt, du hast spannende Menschen kennengelernt, die dann zu deinem Mentor wurden oder so eine Art Lehrer, hast du gesagt. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Ich finde das sehr interessant.
Ja, ich war in Südindien in 2, 3 Ashrams. Ich war in der Nähe von Pune in einem Ashram und ich war in mehreren Klöstern in Ladakh. Also Leh, Ladakh, ist im Norden Indiens. Und lernte dort sehr viel von Menschen. Das meiste waren Europäer und Südamerikaner. Weil in Indien ist wirklich so Multikulti, da kommt alles zusammen, was sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich hatte übrigens in Indien hatte ich auch meine ersten Begegnungen mit Außerirdischen. Also das war so mich war es, das war tatsächlich so eine Einweihung dort in Indien und ich habe da sehr viel auch von Außerirdischen lernen dürfen. Und ich erinnere mich an die Begegnungen, an die Menschen in Indien, erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne zurück. Indien als Land ist jetzt nicht unbedingt so eine Gegend, die ich nochmals besuchen müsste in diesem Leben. Ich denke, ich war dort, ich habe es gesehen, muss nicht heißen, dass ich nie wieder gehe. Aber gehört jetzt definitiv nicht zu den Destinationen, von denen ich finde, ich muss da unbedingt hin. Aber ich würde es jenen empfehlen, die sich da hingezogen fühlen, um da hinzugehen. Weil da muss man natürlich auch so dem eigenen Kompass, der eigenen Intuition folgen, um zu spüren, ob es einem hinführt oder nicht. Und das Spannende bei den Indern ist halt auch, durch das sie verschiedene Religionen haben, Hindus, Buddhisten, Sikhs, Christen etc., sind sie auch sehr offen für verschiedenste Philosophien und man lernt dort sehr, sehr, sehr viel. Also es war für mich so eine Schule, eine sehr lernreiche, kraftvolle Schule.
Sehr spannend. Kannst du über diese Begegnung, von der du gesprochen hast, ein bisschen mehr erzählen oder ist das zu privat?
Außerirdische?
Ja.
Also die allererste, die war in Pondicherry, das ist bei Auroville, das ist einer dieser Ashrams, wo ich war. Das ist der Ashram von Sri Aurobindo, der lebte damals zwar nicht mehr, als ich hier kam. Und ich hatte bis dahin wirklich nur über Außerirdische gelesen, aber noch nie einen gesehen oder so. Und ich war es, da habe ich es ehrlich gesagt auch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich hatte dann eines schönen Tages, hatte ich plötzlich so diese Stimme in meinem Kopf, die hat mir gesagt, halte dich bereit, heute um 9 Uhr nachts. Ich hatte mir dann ein kleines Zimmer gemietet, ich wusste nicht, was passiert. Ich habe nur gespürt, da muss ich jetzt irgendwie halt offen sein und Zeit und Raum für mich haben. Ich habe mich dann auf den Stuhl gesetzt und habe eine Uhr vor mir, mein Wecker, habe mir die Uhr angeguckt, weil ich wollte sehen, was dann 9 Uhr passiert. Ja, und dann plötzlich, also ich saß auf einem Stuhl, so wie jetzt in einem Zimmer, ein bisschen diffus vom Licht her, Wecker vor mir angeguckt und plötzlich komme ich zu mir. Es ist stockdunkel, kannst du dir vorstellen. Ich mache die Augen auf, muss mich umgucken, liege bei mir im Bett, das Licht ist aus und liege umgekehrt im Bett. Schaue auf die Uhr, es waren ungefähr 6 Stunden vergangen. Und ich hatte keine Ahnung, was passiert ist und ich bin natürlich total verwirrt gewesen, wusste jetzt nicht, was da passierte und was war, hörte aber eine Stimme in meinem Kopf, die mir gesagt hat, Martin, warte, es ist alles in Ordnung. Es kommen zu Zeiten, kommen die Bilder wieder. Und dann tatsächlich in den nächsten 10 bis 14 Tagen kamen so langsam wieder die Erinnerungen hoch. Und ich hatte dann so kontinuierlich Bilder, wie ich mich gesehen hatte, wie ich da in einem großen hellen Raum war mit Wesen. Die waren alle hoch und hatten schmale Körper. Es hat sich dann herausgestellt, dass die von Sirius waren. Es hat sich herausgestellt, dass die mich astral mitgenommen hatten, dass sie mir gezeigt haben, wie sie lebten oder wie sie leben. Und sie hat mir auch sehr viel mitgegeben für die Arbeit, die ich jetzt mache. Sie hat mir dann damals auch gesagt, dass ich jederzeit mit ihnen in Kontakt treten könne, wenn ich was brauche oder was möchte. Und was dann noch spannend war, ich habe dann auch gefragt, ja, und wieso mein Körper, ich bin ja da gesessen, und wieso lag er dann plötzlich auf dem Bett? Und das haben sie gesagt, und das fand ich extrem eindrücklich. Sie haben gesagt, damit du auch weißt, dass wirklich was passiert ist. Weil wenn ich jetzt im Bett, von Anfang an im Bett gelegen wäre und dann wieder aufgewacht ein paar Stunden später, dann hätte ich mir gesagt, ja, du bist eingepennt und so. Und diese Bilder, die waren einfach nur Fantasie. Aber die Tatsache, dass ich saß und es war 9 und das Licht war an und Stunden später liege ich umgekehrt im Bett, also die Füße dort, wo das Kissen ist, so umgekehrt. Und das Licht war aus. Also da ist wirklich körperlich was passiert. Und das war so ein Beweis, damit ich das bewahrt, das war dann für mich, um mir zu zeigen, schau mal, da ist wirklich was passiert, das ist nicht nur deine Einbildung.
Spannende Geschichte. Vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Danke. Wir kommen zum Schluss, Martin. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir über diese ganzen Themen zu reden. Und ich hoffe, wir finden nochmal die Gelegenheit, ein bisschen tiefer in einige deiner Themen einzusteigen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Erzähl uns vielleicht jetzt doch noch zum Schluss, wo wir dich online finden. Und außerdem haben wir ganz am Anfang, ich habe schon wieder fast vergessen, drüber gesprochen, dass du auch online Seminare, glaube ich, gibst und dass da bald was ansteht. Vielleicht kannst du da noch drauf eingehen kurz.
Genau, also auf der einen Seite habe ich meine 9 Bücher, die ich geschrieben habe. Ein paar davon sind bereits vergriffen. Ich mache sehr viele Online-Videos auf YouTube zu parapsychologischen, medialen Themen. Ich habe eine eigene Sendung, die heißt Blick hinter Raum und Zeit, in der es immer wieder um diese Themen geht: Medialität, Politik, Profiling, Remote Viewing, strategische Intuition. Und ein ganz neues Projekt, an dem wir jetzt arbeiten, das wird ab nächsten Jahr, wird das online gesetzt. Das sind Module zu intuitiven Themen. Also das eine wird Remote Viewing sein. Das sind 4 bis 5 Module mit unterschiedlichen Stufen zum Thema Freestyle Remote Viewing. Also ich habe meine eigene Technik etwas abgeleitet vom traditionellen Remote Viewing. Ich nenne das Freestyle Remote Viewing, und diese Module, die sind über Freestyle Remote Viewing. Dann gibt es noch eine zweite Modulschule, das ist über strategische Intuition, also wie Intuition jetzt nicht nur in der Meditation einzusetzen, einzelne vielleicht Farben oder Informationen für sich zu bekommen, sondern wirklich, wo es darum geht, Intuition strategisch einzusetzen, also zu Techniken, um zu lernen, wie kann man Intuition im Alltag einsetzen, im Beruf, fürs Profiling, für Analysen, wie kann man Intuition erfolgreich im Beruf und im Alltag integrieren. Und wie gesagt, diese Kurse dürften so ab Januar oder Februar kontinuierlich online gestellt werden. Findet man alles auf meiner Webseite www.martinzoller.com, und sonst mache ich natürlich auch auf meinen ganzen sozialen Netzwerken immer wieder Veröffentlichungen. Ich bin auf Twitter, auf LinkedIn, auf Facebook, auf dem Instagram, auf den traditionellen halt. Und da findet man auch immer wieder fortlaufende Informationen über meine Neuigkeiten.
Sehr interessant. Ich werde alles Nötige unter dieser Folge verlinken, Leute. Da könnt ihr euch an den Links bedienen. Natürlich auch zu den Büchern. Was sind deine letzten beiden, die aktuellsten Bücher?
Ja, also ich habe jetzt seit 3 Jahren kein Buch mehr veröffentlicht, weil ich mich um viel anderes gekümmert hatte. Das allerletzte war Handbuch der Intuition. Das wurde beim Giger Verlag veröffentlicht, ein sehr gutes Buch, auch mit vielen Übungen, also Handbuch der Intuition beim Giger Verlag. Und das vorletzte, das, was du erwähnt hattest, das ist vom Goldmann Verlag. Das ist das vorletzte gewesen, genau.
Alles klar. Okay, Martin, wir sind am Ende. Wie gesagt, es war wahnsinnig interessant. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke natürlich auch Dieter Röskens, der hat das Ganze hier möglich gemacht. Und Vielen Dank an jeden, der hier zugeguckt und zugehört hat. Leute, lasst ein Like da, einen netten Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Besucht Martins YouTube-Seite. Den findet ihr auch unter Martin Zoller auf YouTube. Ganz einfach. Guckt euch die interessanten Videos an. Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Und ja, danke.
Ja, ich möchte mich auch bedanken bei dir, Daniel. Vielen, vielen Dank. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch vielen Dank den Zuschauern und Zuhörern für eure Zeit. Ich wünsche euch allen eine schöne, kraftvolle und sehr inspirierende Zeit.